One Water, der EcoPlus Podcast mit Ursula Strauß.
One Water, Wasser ist Leben. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von One Water. Wir sind hier im EcoPlus Podcast Studio und ich darf begrüßen meinen lieben Gast Heinz-Peter Almer von der Verbund AG. Der Heinz, herzlich willkommen, lieber Heinz.
Herzlich willkommen, dankeschön.
Heinz, du bist der Werksgruppenleiter für den Bereich Untere Donau. Da habe ich gleich einmal die erste Frage, natürlich die naheliegendste, und zwar, welche Rolle spielt die Donau konkret für die Stromversorgung in Österreich? Heißt unter anderem, wie viele Kraftwerke betreibt der Verbund, wie viel Strom wird dort erzeugt und so weiter. Es sind viele, es war eigentlich nicht eine Frage, sondern viele auf einmal.
Beginnen wir vielleicht einmal mit der Anzahl der Kraftwerke. Die Verbund AG betreibt in etwa 130 Wasserkraftwerke in Österreich und im angrenzenden nahen Bayern. Und mit diesen Kraftwerken, die sowohl Laufkraftwerke als auch Speicherkraftwerke sind, decken wir in Österreich in etwa 40% des Strombedarfs ab.
Das ist nicht wenig. Also das heißt, die Donau spielt eine extrem wichtige Rolle bei der Stromversorgung. Speicher- und Laufkraftwerke sind alle Kraftwerke, die ihr betreibt, Speicher- und Laufkraftwerke?
Nein, das sind zwei unterschiedliche Typen. Laufkraftwerke sind vorwiegend in den Flüssen gebaut und Speicherkraftwerke kommen im alpinen Bereich vor.
Aha, okay.
Haben auch beide unterschiedliche Arbeitsweisen, während die Laufkraftwerke, die man nicht abdrehen kann, weil ja die Flüsse nicht gestoppt werden können, das Wasser fließt permanent.
Ja, Gott sei Dank.
Die Grundlast erzeugen, werden für die Spitzenlastabdeckung Speicherkraftwerke verwendet, die aus Speicherbecken vorwiegend, wie gesagt, im alpinen Bereich gespeist werden.
Das heißt, da geht es dann um Schnee, Schneeschmelze, Schneewasser, das aufgefangen wird? Oder ist das Wasser, das dort immer zur Verfügung steht?
Unterschiedlich. Das, was im alpinen Bereich niedergeht, in den etwas kleineren Einzugsgebieten eines Speicherkraftwerkes, wird im Speicherbecken aufgefangen. Zusätzlich werden auch noch Gebirgsbäche, die in der Umgebung fließen, über Bachüberleitungen in das Speicherbecken eingeleitet, um zusätzlich Wasser einzuziehen, das dann weiter über die Druckrohrleitungen zu den Kraftwerksmaschinen in den entsprechenden Werken geleitet wird und dort wird dann die Energieumwandlung durchgeführt. Das Wasser läuft dann weiter in Flüsse, die meistens sehr oft mit Laufkraftwerken ausgestattet sind. Und dort wird das Wasser wieder weiterverwertet.
Ja, wir haben ja schon gelernt in diesem Podcast, es gibt nur ein Wasser. So ist es auch hier. Also du sagst, wie viel 130 Kraftwerke betreibt ihr? Die sind ja nicht alle in der Donau. Wie viele sind denn direkt in der Donau beheimatet, würde ich jetzt einmal sagen? Also soweit man sagen kann, dass ein Kraftwerk beheimatet ist. Aber
im österreichischen Donauabschnitt, der sich zwischen Passau und Bratislava befindet, sind in etwa 350 Stromkilometer, sind 10 Kraftwerke eingebaut, beginnend mit dem Kraftwerk Jochenstein, wo auch die Staatsgrenze mitten durchs Kraftwerk läuft.
Aha, interessant.
Weiter über das Kraftwerk Aschach, Ottensheim-Willering, Abwinden-Asten und Walsee mit der Kirchen. Das sind diejenigen, die in Oberösterreich angesiedelt sind. Mhm. Das wäre die Werksgruppe Obere Donau.
Mhm.
Dann,
für die bist du nicht zuständig?
Nein, das ist mein Kollege. Ab dem Kraftwerk Ips-Persenbeug über Melk, Altenwirth, Greifenstein und Wien-Freudenau ist es dann meine Werksgruppe.
Ja, auch nicht wenig zu betreuen, denke ich mir. Ips-Persenbeug ist ja, glaube ich, ist es nicht das erste Donaukraftwerk?
Ja, Ips-Persenbeug war der Kern und der Ursprung der sogenannten Donaukraftwerkskette. Diese Kette wurde nach Plänen eines Ingenieurs aus den 20er Jahren aufgebaut, beginnend mit Ibs-Persenberg. Das war ein Kraftwerk, das im
eigentlich ein großes Experiment damals, oder? Oder war das schon klar, dass das super funktionieren wird? Ich denke mir immer, wie kommt ein Mensch auf die Idee, die Kraft des Wassers zu nutzen? Das ist so historisch gewachsene, das, weil jetzt ist ein Riesen, die Verbund AG ist ein Riesen Stromlieferant und Stromsichersteller Österreichs, was ja für alle ganz toll ist. Aber irgendwann ist ja einer auf die Idee gekommen und hat gesagt, so, und dieses Wasser diese Energie des Wassers verwenden wir und erzeugen sauberen Strom.
Die Idee wurde schon viel früher geboren, die Technologie aus Wasser Strom zu erzeugen, ist ja 150 Jahre alt. An der Donau hat man aber dann die Notwendigkeit erkannt, für Österreich entsprechende Elektrizitätsquellen zu erschließen und hat dann früh begonnen, diesen Ausbauplan zu entwickeln.
Ein großes Glück auch, dass wir diesen riesigen Strom haben, der uns das ermöglicht.
Da darf ich vielleicht gleich einhaken. Diese 350 Kilometer, die zwischen Passau und Bratislava den österreichischen Donauabschnitt bilden, sind auch diejenigen, die das größte Gefälle haben. Das wissen die wenigsten. Da hat die Donau die Charakteristik eines Gebirgsflusses.
Wirklich? Das höre ich zum ersten Mal. Spannend.
Und damit sind wir gesegnet, weil dann können wir auf einer Länge von 350 Kilometern eine Fallhöhe von etwa 150 Meter zur Stromerzeugung nützen.
Das schon, ja.
Und wenn man weiß, dass von Wien-Freudenau bis zum Schwarzen Meer, das sind in etwa 2000 Stromkilometer, die gleiche Fallhöhe existiert wie auf unseren 350, kann man sich ungefähr vorstellen, dass das eine durchaus gute Situation für Österreich ist. Und deswegen ist die Donau der wichtigste Stromlieferant mit Beitrag von 20% am in Österreich erzeugten Strom.
Super. Cool. Ich liebe diesen Podcast, ich lerne so viel. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Dabei schaut das so gerade aus, dass das so ein Gefälle ist, das ist wirklich erstaunlich. Na gut, man redet davon, dass es eine saubere Energiegewinnung ist, gibt aber natürlich auch Probleme, die damit verbunden sind, nehme ich einmal an, weil du musst natürlich, so ein Kraftwerk bedeutet, du musst etwas hinstellen in ein natürlich gewachsenes Gebiet, und wenn man was hinstellt in ein natürlich gewachsenes Gebiet, bedeutet es natürlich einen Eingriff in dieses natürlich gewachsene Gebiet. Wie geht es ihr damit um, oder wie ist da Kosten-Nutzen, kann man nicht sagen, aber wie hält sich das die Waage, oder gibt es da eine Aufmerksamkeit darauf, bewusst damit umzugehen?
Ganz bestimmt sogar. Wir haben über die Jahrzehnte des Donauausbaus durchaus dazugelernt, und wir haben auch einen Paradigmenwechsel vollzogen und haben vom reinen Stromerzeugungsinstrument Kraftwerk auf ein System umgestellt, das in das ökologische System passt. Stromerzeugung ist unser Zweck, deswegen werden die Kraftwerke errichtet. Aber zusätzlich dazu wurde auch der ökologische Aspekt immer wichtiger. Und wenn ich daran denke, dass wir speziell bei den letzten Kraftwerken, die im niederösterreichischen Bereich angesiedelt sind, Altenwürth, Greifenstein, Freudenau, jeweils schon Fischaufstiegshilfen, Revitalisierungen der Altarme, der Donauauen, die durch die Kraftwerkserrichtung abgeschnitten wurden, im Blick hatten und hier massive Investitionen getätigt haben, um diesen Lebensraum wieder zurückzuerobern und zu erschließen, denke ich doch, dass die Kraftwerke als Mehrzweckanlagen einen durchaus ökologisch wichtigen Sinn erfüllen. Und man sieht es auch, die Artenvielfalt ist wieder gesteigert.
Beziehungsweise auch ein Bewusstsein entwickelt im Laufe der Jahre, weil in die 20er Jahre wird das noch relativ wurscht gewesen sein, da hat sich noch keiner Gedanken gemacht über, was es bedeutet, Eingriff in ein Ökosystem zu nehmen.
Die Kraftwerksanlagen selbst, und ich habe gesagt, wir haben also einen Paradigmenwechsel gehabt, zum großen Teil, und das ist auch nicht allgemein bekannt, bis zu einem Drittel Naturschutzgebiete geworden.
Ja, deshalb erwähne ich es, weil das extrem wichtig ist.
Das sind unsere Kraftwerksanlagen und unser Werksbereich sozusagen. Ja. Also denke ich, dass die Erfolge durchaus sich eingestellt haben.
Und es ist so wichtig, dafür ein Bewusstsein zu schaffen und auch als große Unternehmen alles dafür zu tun, dass diese Bereiche wieder renaturalisiert. Es ist ja so ein, da haben Sie ja alle, fürchten Sie vor diesem Wort, in Wirklichkeit wird es uns auf lange Sicht das Wasser bewahren, so gut es geht. Ne? Entschuldige, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen.
Schau. Kein Problem. Die Trockenheit, ja, die macht uns zu schaffen.
Ja.
Wir haben im Moment ein extremes Trockenjahr. Auch das letzte Jahr war nicht besonders gesegnet mit einer hohen Wasserführung. Wir sehen das auch in einer Erzeugungssituation, die im Moment nicht besonders rosig ist, weil einfach die Donau im Vergleich zur durchschnittlichen Wasserführung in einem Jahr weit unter dem Wert liegt, den sie eigentlich haben sollte. Die klimatischen Einflüsse machen sich sehr wohl bemerkbar. Zurzeit ist es so, dass wir noch sagen, über das Jahr gesehen ist die Wasserfracht relativ konstant, obwohl wir jetzt Ausreißer haben. Aber wir sehen, dass sich die Niederschläge in zeitlichen Ablauf verschoben haben, worauf wir reagieren müssen mit unseren Maßnahmen, die wir auch in der Instandhaltung setzen, weil dann verwenden wir immer die wasserarme Zeit. Und die zweite Sache, die...
Warte, entschuldige, bevor du auf die zweite Sache kommst, darf ich da ein bisschen verweilen? Ja. Was bedeutet das? Ihr reagiert darauf und also kannst du das ein bisschen auf den Punkt näher eingehen?
Und zwar ist die Wasserfracht der Donau üblicherweise im Frühjahr und mit der Schneeschmelze beginnend stark steigend.
Jetzt haben wir keinen Schnee mehr.
Bis über den Sommer ist der Abfluss der Donau sehr hoch. Da versuchen wir, Instandhaltungsmaßnahmen an den Maschinen zu vermeiden, weil wir ja die Maschinen für die Erzeugung brauchen, für die Stromerzeugung brauchen. Und dann, wann die wasserarme Zeit kommt, so ab Ende Herbst, Anfang Winter, beginnen wir mit den Revisionen, die dann wieder bis zum Frühjahr dauern und abgeschlossen sein sollten, wenn die nächste Schneeschmelze einsetzt. Nur sehen wir, dass Schneeschmelzen zurzeit nicht mehr kommen. Es ist meiner Meinung nach so, dass wir zurzeit noch keinen signifikanten statistischen Trend erkennen, aber es zeichnet sich durchaus ab, dass es Veränderungen gibt.
Ja, da sagst du etwas, wo viele Experten dir zustimmen und auch in dieselbe Richtung tendieren und vorsichtig äußern, dass man damit rechnen muss, dass es wahrscheinlich so bleiben könnte. Das war jetzt ein sehr hoher Wahrscheinlichkeitssatz. Ich bin ja aufgewachsen an der Donau und ich kenne sowohl das Kraftwerk Melk als auch das Kraftwerk Ibs-Persenbeug. Ich bin immer davor gestanden und habe fasziniert zugeschaut, wie die Schiffe durch die Schleuse gelassen werden, wenn man mal das Glück hatte, dazu zu kommen. Aber wie tatsächlich Strom erzeugt wird und wie der Prozess funktioniert, das kriegt man natürlich nicht mit. Vielleicht werde ich einmal eingeladen zu einem Besuch. Oder du erklärst jetzt mir und unseren ZuhörerInnen, so dass man sich vorstellen kann, wie kommt da der Strom heraus?
Die Einladung ist hiermit ausgesprochen.
Dankeschön. Die Einladung, die ich mir selber verschafft habe.
Wie wird Strom erzeugt? Am Beispiel des Laufkraftwerkes. Ja. Wie gesagt, ein Strom fließt, kann nicht abgedreht werden. Ich baue in den Strom ein Kraftwerk hinein, muss rechts und links Dämme errichten, wenn nicht das natürliche Ufer den Damm ersetzt. Warum muss ich das tun? Weil wenn Maschinen Strom erzeugen sollen, unsere Kaplan-Turbinen sind solche Maschinen, brauchen sie Druck auf die Laufschaufeln. Und diesen Druck erzeuge ich dadurch, dass ich den Wasserspiegel oberhalb des Kraftwerkes hebe und unterhalb des Kraftwerkes senke. Damit habe ich einen Höhenunterschied, nennt man Fallhöhe. Und genau das, von
den
dieser.
Den Begriff kenne ich auch schon.
Und von dieser Fallhöhe leben wir. Je größer die Fallhöhe ist, desto größer ist die Erzeugung. Also nicht durch die nicht durch die Geschwindigkeit oder durch die Strömung der Donau erzeugen wir vorwiegend die Elektrizität, sondern nur durch diesen Höhenunterschied.
Durch den Höhenunterschied, aha, interessant, okay.
Und dadurch, wie gesagt, sind die Dämme notwendig, oder deshalb sind die Dämme notwendig, um den erhöhten Wasserspiegel auch aufzufangen, dass es zu keinen Ausuferungen kommt. Was dann im Hochwasserfall ja wieder zu einer paradoxen Situation führt. So wie du gesagt hast, können die Anrainer und alle, die an der Donau leben und die Kraftwerke schon gesehen haben, diese Situation, dass es einen hohen Wasserspiegel im Bereich des Kraftwerkes gibt und in einer Hochwassersituation ist das Kraftwerk plötzlich leer.
Mhm.
Und warum?
Ja, warum?
Weil wir der Donau das natürliche Fließverhalten wieder zurückgeben. Das heißt, wir öffnen alle möglichen Abflussorgane, das sind Maschinen, Wehrfelder oder auch Schleusen, um den Abfluss wieder so zu gestalten, dass die Donau die Situation zurückbekommt, die sie vor Kraftwerkserrichtung hatte. Mhm. Und da war der Wasserspiegel, weil wir ja aufgestaut haben, wesentlich niedriger. Und genau da kommen wir wieder hin.
Mhm.
Das heißt, wir ziehen uns eigentlich aus dem Strom zurück, wenn man das so möchte.
Mhm. Wie modern sind denn die Donaukraftwerke heute? Also da, ich nehme mal an, als vor... Wann ist das Ibs-Persenbeug? War das erste? Wann ist es errichtet worden? In den 50er Jahren? Da wird sich ja was verändert haben.
Es wurde 1959 fertiggestellt. Mhm. Der Bau wurde während der Kriegsjahre begonnen, mhm, dann eingestellt und wie gesagt in 1959 dann vollendet.
Mhm.
Damals war das noch, wie wir das immer genannt haben, so ein Relais-Bergwerk. Das war uralte Technik. Aber das hat sich natürlich über die Jahrzehnte wesentlich verändert. Heute sind wir hochmodern ausgestattet mit entsprechenden rechnergesteuerten Einrichtungen, die die Maschinen überwachen, optimieren und steuern.
Und ihr müsst ja nichts für den Strom zahlen, ne?
Wir können ihn nicht verkaufen, wenn wir brauchen. Nein, da sind wir schon am Optimierungspfad und wir haben auch durch die Revitalisierung und durch die Neugestaltung von Maschinenelementen wie dem Laufrad oder elektrischen Einrichtungen wie Transformator oder Generator, die überholt und erneuert wurden, geschafft, zum Beispiel im Kraftwerk Ibs-Persenbeug, eine Mehrerzeugung zu gewährleisten, die der Erzeugung von zwei Murkraftwerken entspricht, ohne irgendeine Außenwirkung zu erzielen. Das, mhm, heißt, das hat man draußen überhaupt nicht mitbekommen.
Aha.
Wir haben die 70 Jahre alten Maschinen zerlegt, Teile optimiert, wieder eingebaut und haben dadurch also eine wesentlich höhere Effizienz.
Also ihr seid Upcycler.
Sozusagen.
Das feiere ich. Sehr gut.
Und wenn ich das Pumot anbringen darf, jeder kennt sein Auto und weiß, wie oft er Öl wechseln muss. Wir bei den Maschinen haben nach 70 Jahren das erste Mal das Öl gewechselt.
Wahnsinn. Nach 70 Jahren?
Ja, weil wir bei jeder Revision, das heißt bei jeder Überholung und Wartung, der Großwartung der Maschinen, das Öl wieder aufbereiten.
Was erstaunt und begeistert gleichzeitig. Das finde ich großartig. Ja, Upcycling im besten Sinne und Stil. Habt ihr eigentlich auch so eine Integration mit Wind und Solarenergie? Weil nur das, also es gibt ja mehr Arten, saubere Energie zu erzeugen.
In meinen Wasserkraftwerken sind durchaus Solaranlagen verbaut.
Mhm.
Wir haben aber nicht in dem Umfang, wie das jetzt vielleicht von großen Solaranlagen bekannt ist, aber wir nützen jede Gelegenheit, Strom zu erzeugen und, mhm, speisen natürlich auch Solarstrom bei uns ein.
Mhm.
Die Frage nach Wind ist durchaus berechtigt. Verbund betreibt auch große Windparks, nicht nur in Österreich, sondern auch im europäischen Ausland.
Wie ist es, je nachdem, wie viel Wasser da ist oder wie du vorher gesagt hast, wie viel Strom erzeugt werden kann oder wie flexibel seid ihr in euren Anlagen? Weil das sind ja so, man stellt sich das so groß vor und so sperrig. Aber was du jetzt alles beschreibst, kommt mir sehr flink und wendig vor und so flexibel und immer mit der Möglichkeit zu optimieren und zu nutzen, Ressourcen zu nutzen, zu verändern. Ja, wie schnell reagiert ihr zum Beispiel auf so Dinge wie Wasserknappheit?
wir müssen sehr schnell darauf reagieren. Wir können es mit Optimierungsschritten machen, die brauchen eine gewisse Vorlaufzeit. Die Umsetzung dieser Maßnahmen dauert natürlich auch einige Jahre. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das bedarf eben einer sehr konkreten und exakten Planung, um dann auch die gewünschten Erfolge zu erzielen.
Ja, ich bin recht beeindruckt, möchte ich sagen. Vor allem von eurer Flexibilität und auch von eurem Bewusstsein im Umgang mit Ressourcen und diese zu schonen. Ich danke dir sehr, lieber Heinz, dass du mit mir geplaudert hast. Ich fand es sehr spannend und ich freue mich auf den Besuch.
Wunderbar. Wir freuen uns auch, unsere Leistungen durchaus darstellen zu dürfen und auch mehr Informationen geben zu können. Denn viele Leute wissen ja nicht, dass in unseren Anlagen, obwohl sie alt sind, hochmoderne Technik verbaut ist.
Ja.
Und Forschung wird bei uns großgeschrieben. Man hat es dann bei der langen Nacht der Forschung präsentieren dürfen, worauf wir sehr stolz waren. Und ich glaube, der Erfolg hat sich auch eingestellt. Das Interesse war sehr, sehr groß.
Super, sehr, sehr gut. So soll es weitergehen. Ich bedanke mich bei dir, lieber Heinz, und ich bedanke mich bei Ihnen wieder fürs Einschalten und fürs Zuhören. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie doch bitte unseren Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. One Water. Wasser ist Leben.